Du träumst von einem Leben mit mehr Sonne, echter Freiheit und einem smarten Business-Setup in einem unternehmerfreundlichen Umfeld wie Zypern? Fragst du dich, wie du dir auf Zypern Schritt für Schritt ein solides Business aufbaust, legal, effizient und ohne teure Anfängerfehler? In dieser Folge spreche ich mit Meinhard Bundschuh, einem Mann, der es wissen muss. Seit 2017 hat er über 2000 Auswanderer erfolgreich nach Zypern begleitet und mit seiner Hilfe wurden über 1000 Unternehmen gegründet. Er kennt jeden Stolperstein, jede Chance und jeden Trick, wie du Fehler vermeidest, die dich später womöglich Zehntausende Euro kosten könnten. Meinhard weiß, worauf es wirklich ankommt. Und ich spreche hier aus eigener Erfahrung, denn ich bin 2020 selbst nach Zypern ausgewandert. Ich kenne die Zweifel, die Risiken und weiß auch, es gibt hier viele, die nur dein Bestes wollen, nämlich dein Geld. Umso wichtiger ist es, mit jemandem zu sprechen, der wirklich weiß, was er tut. Warum ist Zypern nicht nur steuerlich spannend, sondern auch ein echter Lebensqualitätsboost? Welche rechtlichen und finanziellen Fallstricke lauern? Und wie navigierst du sicher mit einem klaren Fahrplan und einem Partner, der dich von A bis Z begleitet? Möchtest du wissen, wie du in Zypern startest, ohne auf die Nase zu fallen? Fragst du dich, wie du deine Freiheit leben kannst und dabei den Überblick behältst? Dann ist diese Folge genau für dich. Mach es dir gemütlich und lass dich inspirieren. Jammers. Du hörst den Smartpreneurs Odyssey Podcast mit mir, Thorsten Welde. Hier geht es um smartes Unternehmertum, echte Erlebnisse und Geschichten, Tools, Methoden und Techniken und ehrliche Insights von mir und meinen Gästen. Schön, dass du dabei bist. Meinhard, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Du hast ja selbst den Schritt gewagt und bist nach Zypern ausgewandert. Seit wann lebst du hier auf der Insel und was hat dich dann letztendlich bewogen, diesen Schritt zu gehen?
Also ich bin selber 2017 hergekommen mit der Intention, mir eigentlich Zypern erstmal anzugucken, ob das überhaupt für mich was ist. Und habe mich dann in den 9 Tagen, wo ich hier war, um Zypern anzugucken, eigentlich so ein bisschen schockverliebt, als ich die ersten 2 Tage da abends vom Hotel die Hafenpromenade runter bin, schon diese Palmenpromenade da lang mit diesen ganzen Restaurants. Das war so schön wie in so einem Fischerdorf in der Ägäis und so ein bisschen tropical, aber auch so, war so, also gleich ein Wohlfühlgefühl. Und dann wusste ich eigentlich schon, es geht los. Ich hatte das eigentlich mit einem Geschäftspartner zusammen geplant und war da, um mir das anzugucken. Hab dann aber am zweiten oder nach der zweiten Nacht, quasi am dritten Tag, entschieden, dass es das für mich ist und bin dann auch gleich los und habe Makler gesucht und Häuser besichtigt, um was zu mieten, dass man hier mit allem starten kann, mit einem Wohnsitz. Und mein Partner mehr oder minder vor vollendete Tatsachen gestellt und habe gesagt, entweder du kommst mit oder ich gehe alleine. Das war also eine Entscheidung tatsächlich auch aus dem Bauch heraus, die ich bis heute nie bereut habe. Grundsätzlich war es so, dass ich auch in Deutschland tatsächlich schon ein bisschen mit Firmenhandel zu tun hatte. Ich habe für 2 Familien so ein bisschen im Bereich Vermögensverwaltung gemacht. Das hatten wir über Offshore-Firmen strukturiert, weil man ja in Deutschland für alles eine Lizenz braucht und das gar nicht darf, ohne jetzt einen Banker und teure Lizenzen und so weiter. Da kam immer mal wieder die Frage, kannst du mir auch, mein Freund hat noch und so weiter. Und irgendwann habe ich mich halt gefragt, warum ich Idiot eigentlich noch da sitze und diese ganzen Steuern bezahle, wenn ich das für andere optimiere und mich nicht selber umgucke und hatte dann so im Vorhinein eigentlich gar nicht Zypern auf dem Schirm. Das habe ich dann bei der Recherche irgendwie tatsächlich erst ausfindig gemacht. Malta war ja auch immer so für Trader eine Geschichte. Ich handle ja auch selber mit Wertpapieren und am Finanzmarkt. Das ist aber relativ unattraktiv im Vergleich zu Zypern vom Außensteuergesetz und auch was das Leben dort angeht. Also Malta ist sehr eng als Insel, ist ja groß bebaut und da kann man, glaube ich, leicht einen Inselkoller kriegen, ist auch sehr teuer und ich glaube auch von dem Klientel, was dort lebt, das sind eher so die hübschen Reichen und so weiter, die dort ihre Steuersparmodelle fahren, ihre Yachten haben und so weiter. Und ich war eher so ein bisschen freiheitsliebend, libertär und so weiter. Da hat mir Zypern einfach vom Gesamtkonzept am allerbesten gepasst.
Okay, und das 2017 war auch schon Paphos. Und Paphos war, glaube ich, damals, wenn ich das richtig weiß, europäische Kulturhauptstadt, oder?
Das ist korrekt, ja. Paphos war 2017 die europäische Kulturhauptstadt. Die sind ja sehr gut drin, EU-Fördermittel abzugreifen und an so Projekten teilzunehmen. Ich glaube, jetzt 2024 war nur die European Tourist Smart City oder so. Ja, da wurden ordentlich Fördergelder einkassiert und ein paar Wanderwege gebaut und ein paar digitale Tafeln mit Luftwerten und ähnlichem aufgehängt. Der Rest ist irgendwo versickert, so wie immer. Ist aber auch sehr schön, dass die sich um sowas kümmern. Hier ist man dann halt mal Nettoempfänger und bezahlt nicht und sieht nichts davon, weil es weggeht ins Ausland, sondern er sitzt hier und bekommt dann quasi die Dividende zurück von dem, was man früher bezahlt hat. Das ist ja auch mal ganz schön. Ja, Paphos war auch noch so ein bisschen so ein Hidden Gem, als ich kam. Das war so ein bisschen verschrien als Rentnerdorf, weil viele, also Paphos war noch deutlich günstiger als Larnaca damals, als ich kam, sowohl von den Mieten als auch den Kaufpreisen und ähnlichem. Ja. Und es war so, dass in den PEA hauptsächlich so Familien und Rentner gewohnt haben. Wenn man in Deutschland sein Haus oder seine Eigentumswohnung verkauft hat, konnte man sich dann noch eine kleine Villa mit Pool leisten und hatte noch ein bisschen was auf der hohen Kante. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren so viel Zuzug haben, auch durch die ganzen deutschen Unternehmer, die wir jetzt hierhin ausgewandert haben oder die auch noch von selber zusätzlich kommen und auch durch die ganze Infrastruktur, die hier zur Verfügung gestellt wird. Paphos hat selber eine eigene technische Universität im vorletzten Jahr neu eröffnet. Jetzt kommt diese American University of Beirut. Also die tun hier viel für Bildung, für Zukunftschancen, versuchen attraktiv zu sein. Es passiert unheimlich viel, was so diese Wanderwege allein von Gereskipo bis bei euch nach Pia durch angeht, die ausgebaut werden. Also man merkt, dass hier richtig viel investiert und auch getan wird, um das attraktiv zu halten. Und das führt natürlich auch zu einem Zuzug. Früher war es tatsächlich so, dass Larnaca teurer war als Paphos, was Mieten und auch Gebäudepreise anging. Inzwischen ist das einmal genau umgekehrt.
Das ist tatsächlich interessant, ja, weil auch wo wir waren 2020 das erste Mal auf Zypern, davor hatten wir das überhaupt nicht so auf dem Schirm, aber so geht es, glaube ich, fast jedem Deutschen zumindest, ja, dass Zypern jetzt nicht so die typische Urlaubsdestination ist, im Gegensatz zu Mallorca dann vielleicht. Okay. Und da hat jeder zu mir auch gesagt, ja, Paphos ist so verschlafenes kleines Dörfchen und voller Briten und Payer schon gar nicht. Das ist dann der JWD ganz weit draußen. Und das hat sich ja tatsächlich rapide geändert, jetzt so in den letzten Jahren. Ja, also wir haben jetzt 2025, innerhalb von 5 Jahren oder jetzt bei dir noch länger. Da hat sich ja wirklich einiges getan. Und was du gerade angesprochen hast, diese EU-Fördermittel, die hier offensichtlich jetzt auch zu guten verwendet werden, die machen dann schon spürbar, wie hier die Infrastruktur wächst und neue Parks gebaut werden, irgendwelche Anlagen. Also es wird hier sehr viel für die Bürger auch getan. Ja, das gefällt mir schon sehr gut, ja.
Ja, insbesondere hier in Paphos haben wir den Vorteil, wir haben einen parteiunabhängigen Bürgermeister, diesen Major, den Redonis. Der ist ein Macher, also der rennt immer vor, schmeißt alles über Bord, parteipolitisch und so weiter. Der geht hin, wenn da irgendwelche Schandfleckgebäude sind, sieht er zu, dass die enteignet werden, wenn die ihre Steuern nicht bezahlen und sich nicht drum kümmern lässt, die abreißen und was neu bauen. Der kümmert sich also, dass viel stadtplantechnisch gemacht wird und so weiter. Also der hängt nicht so in diesen Korruptionsbandeln, die man immer in Ministerien und in der Politik überall kennt, sondern der ist einfach dafür, macht was, auch für die Leute. Und deswegen lieben die den. Der wird auch immer wieder gewählt. Die versucht den jedes Mal abzusägen. Die stecken unheimlich viel Geld in diese ganzen Wahlkampagnen, um ihn wegzukriegen. Und die kriegen ihn einfach nicht weg, weil die Menschen den tatsächlich lieben, weil der einfach macht und loslegt. Das ist auch wahnsinnig toll, muss man sagen. Das gibt es ja andernorts auch nicht immer so. Das ist ja auch noch so ein Alleinstellungsmerkmal, was wir eigentlich hier haben und was uns allen tatsächlich auch zugute kommt. Ich bin zwar hier nicht ganz so in die Politik informiert, wie man das vielleicht dann noch aus Deutschland kennt mit Parteien und wen es da so gibt und so weiter, aber an sich merkt man das schon. Also das habe ich von Zyprioten gehört, mit denen wir so zu tun hatten im Alltag, dass sie den eben alle lieben, weil er ein Macher ist und tut und auch für die Leute was macht. Man muss sagen, hier ist das ähnlich wie in Deutschland. Hier verschwindet auch 50% vom Budget in der Korruption und in den Familien von irgendwelchen Angehörigen. Das ist sicherlich auch so, aber wir haben ja hier auch relativ niedrige Abgaben im Vergleich zu Deutschland. Das heißt, wenn man im Prinzip 15% bezahlt und kriegt 50% Leistung, im Vergleich zu 50% zu bezahlen und 15% Leistung zu bekommen, hat man da so ein gefülltes Geld von 90%, was das einfach doch sehr schön macht. An sich muss man sagen, ist das hier auch mit der ganzen Entwicklung sehr schön und sehr positiv zu betrachten. Es hat natürlich auch ein paar Nachteile, sowas wie steigende Mietpreise durch den hohen Bedarf. Obwohl viel Bauaktivität ist, kommt da nicht ganz so viel nach. Im im Sommer schimpfen wir immer ein bisschen über die ganzen Touristen mit den roten Kennzeichen, wenn dann der Verkehr gestoppt oder sowas alles. Tatsächlich sind die aber auch natürlich wichtig, damit die Leute ihr Geld verdienen und eine Arbeit haben und so weiter. Mhm. Also das hat halt alles auch immer so ein bisschen Vor- und Nachteile. Aber so das Gesamtpaket hat uns hier einfach sehr gut gefallen und überzeugt. Und wir leben nach wie vor sehr gerne hier. Also ich könnte mir im Moment nicht vorstellen, dass ich lieber irgendwo anders hingehen würde.
Ja, ja. Also man merkt, dass du durch und durch ein Zypern-Fan bist. Ja. Wie würdest du denn hier so das Lebensgefühl auf Zypern beschreiben? Was macht denn so den besonderen Charme von dieser Insel aus, ja, der so viele anzieht dann? Ne?
Also für mich persönlich ist es so ein bisschen das Leben und Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Mhm. Wir wohnen ja auch tatsächlich hinter der Hafenpromenade in so einer Ferienanlage mit Communal Pool in so einem kleinen Reihen-Endhaus. Mhm. So mit Palmgarten und so weiter, also mitten im Trubel, ist aber eigentlich sehr ruhig die Anlage. Also wir haben jetzt nicht dolle Touristenlärm oder Belästigung oder so, aber wir sind 200-300 Meter zu Fuß am Meer, an den Restaurants und so weiter. Dieses Feeling fanden wir einfach sehr toll, dass man so das Gefühl hat, hier zu leben und zu arbeiten. Und auch das ist, glaube ich, so das Wesentliche, dass man hier die Arbeit mit der Freizeit und dem coolen Leben so vermengt. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nach dem Homeoffice morgens so 4-5 Stunden im Bürotermin aus dem Büro rausgehe, steige in mein Auto und fahre Richtung zu Hause und ich sehe das Meer und die Palmen, dann bin ich irgendwie in 5 Minuten im Urlaubsmodus.
Ja. Ja. Ja,
und dann fährst du vielleicht kurz zur Beachbar und isst da eine Kleinigkeit zum Mittag mal einen Tag zwischendurch, wie so ein Kurzurlaub oder sowas. Mhm. Und dann hast du halt direkt auch so einen Erholungseffekt oder so. Also diese Work-Life-Balance kann man hier sehr gut austarieren. Das ist ja auch so, dass man eigentlich herkommt, um ein bisschen was zu machen. Also wir müssen ja fast alle noch arbeiten. Es ist ja nicht so, dass hier nur Reiche herkommen oder Leute, die jetzt Retirement-Feier oder
gibt's
sowas
auch,
machen.
Ja.
Gibt's auch,
ja. Privatiers gibt's auch, ja. Genau.
Gibt's auch, aber es kommen ja doch sehr viele auch her, die noch ein Business oder ein Online-Business haben und auch wegen der ganzen wirtschaftlichen Faktoren und der Steuern herkommen und auch noch was vom Leben wollen und eine Inspiration haben. Und da ist das natürlich sehr toll, wenn man so einen schönen Lifestyle hat, dass man einfach zwischen zwei Terminen mal zum Meer kann surfen oder einfach reinspringen und sich abduschen oder ähnliches.
Ja.
Das ist, also die Lebensqualität hier ist sehr hoch. Das Essen, muss ich sagen, ist sehr gut. Was uns besonders gut gefallen hat, ist dieses ganze lokale Obst und Gemüse, was du hier bekommst. Diese Tomaten, die sind krumm und eckig und die Gurken, das schmeckt auch noch so richtig danach. Also man merkt, dass das nicht so dieses
Gemüse schmeckt noch richtig nach Gemüse und Obst.
Ja, genau. Das ist eben nicht so aus einem Gewächshaus irgendwo kommt. Das ist eben auch eine Sache, die so unterschwellig ist. Also es sind sehr viele positive Faktoren, die so insgesamt zusammenkommen. Die meisten kommen tatsächlich auch wegen dem Geld, weil sie hören die Steuer und die Abgabenlast und so weiter. Aber ich glaube, bei sehr vielen setzt das auch ein. Ich habe früher immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, diese Humanrendite für mich selber, die ich mitnehme mit dem Leben hier, also in Form von positiven Einflüssen, von Lebensqualität und Lebensfreude,
ja.
Das ist wesentlich mehr wert als all das, was man irgendwo an Steuern einsparen kann.
Ja.
Das Steuersparen, das rückt dann irgendwann mit der Zeit auch total in den Hintergrund. Ist es irgendwann normal? Also dann registriert man das nicht mehr so, wenn man ja jetzt länger hier ist. Aber B, sind so diese persönlichen Vorzüge und das, was man für sich selber menschlich mitnehmen kann, natürlich auch sehr toll. Und dann auch natürlich die Freunde, also auch so Leute wie ihr oder andere Unternehmer, die wir hier treffen. Die sind alle nett, die sind alle aufgeschlossen, die wollen ein bisschen mehr vom Leben, die wollen was Schönes erleben. Also 85% der Leute, die kommen, sind tatsächlich so eher open-minded und alle sehr offen und sehr nett und jeder für sich auch sehr speziell und einzigartig und sehr vielfältig. Durch die Menge an Leuten, die jetzt da sind, findet man auch sehr schnell Anschluss. Ich weiß noch, in den ersten 1-2 Jahren waren bei den Stammtischen oft 5-6 Leute oder mal 12, wenn es viel war im Sommer. Inzwischen sind da oft 70-80 Leute bei so Grillveranstaltungen oder sowas. Das ist ja schon enorm. Das macht es auch, glaube ich, viel einfacher für die Leute, wenn sie haben.
Und das ist ja sehr international, ne? Also nicht nur Deutsche, sondern wenn man jetzt gerade zum Meraki geht, einmal am Samstag, jeden Samstag ist da internationales Meetup und das sind ja 50, 60 Leute jede Woche.
Ja.
Und aus aller Herren Länder, ja, also das ist echt erstaunlich. Und das sind die allermeisten sind Entrepreneure und dementsprechend ist da ja auch dann ein schönes Gesprächsthema und ein ganz anderer Vibe als, keine Ahnung.
Ja, das ist halt eine ganz andere Energie, die das dann so auch in der Gruppendynamik oder so mit den Leuten bringt. Dadurch, dass es inzwischen auch so viele sind, findet man leicht jemanden. Wenn du zu so einem Stammtisch gehst mit 6 Leuten und da ist ein Trader, ein Webdesigner, ein Privatier und 2 Rentner, da gibt es nicht so viel Gesprächsmasse miteinander. Aber wenn da 3 Leute was mit online machen, einer oder zwei mit Dropshipping und Onlinehandel, die nächsten machen irgendwas vielleicht mit spirituell und Coaching oder Ernährung. Also es findet jeder dann so in Grüppchen irgendwie auch Leute, die zu ihm passen. Das macht, glaube ich, dieses Anschlussfinden hier, das ist inzwischen sehr leicht und das ist auch ein Grund, warum das so viele sehen und dann auch herkommen. Oder wir haben zum Beispiel auch viele Kunden aus dem Network Marketing, die jetzt bei Ringana oder Fitline oder irgend sowas sind. Da ist es oft tatsächlich so, wenn einer vorkommt und die sehen, dass das funktioniert, dann kommen aus der Struktur tatsächlich fast alle, die so gehaltstechnisch da sind, wo sich das Steuersparen schon lohnen, einfach mal. Ja. Dann hast du manchmal so richtig Gruppenbewegungen oder auch jetzt bei Erotikmodels oder sowas. Da haben wir das tatsächlich oft so in Grüppchen oder auch bei Tradern so, wenn die dann sehen, wie ist das, wie funktioniert das, klappt das mit der Steuer, alles so, wie man das im Internet liest. Ah, da ist noch einer, der macht Optionen, der andere macht Futures, der macht das, ah, ich handle Aktien. Ah, passt also für alle eigentlich irgendwie. Oder wir haben ja auch bei Telegram hier für Parfor so eine Kryptogruppe, da sind, glaube ich, inzwischen 70 oder 75 Mitglieder drin. Also es ist tatsächlich wow. So, dass das mit dem Vernetzen hier dann auch sehr gut funktioniert. Also die Leute untereinander, die tauschen sich dann auch stark aus.
Ja, genau. Wir haben auch einen IT-Stammtisch. Da sind ja, glaube ich, inzwischen auch, weiß nicht, weit über 50, 60 Leute drin. Und die Stammtische, die einmal im Monat stattfinden, da treffen sich dann auch immer so 20 Leute dann, ne, zu unterschiedlichen Themen. Das ist eigentlich echt spannend, ja. Ja, ich hatte tatsächlich, weil du das vorhin mit dem Gemüse und Obst angesprochen hast, das ist mir tatsächlich auch wichtig. Und das war auch so ziemlich das Erste, was mir hier aufgefallen ist, was es einfach für eine Geschmacksexplosion ist und was es hier einfach an Vielfalt gibt, die angeboten wird. Und alles lokal, alles regional, von kleinen Bauern im Supermarkt, in kleinen Ständen, am Straßenrand, in kleinen Shops. Also es ist einfach vielfältig. Und ich hatte irgendwann mal gelesen, dass Zypern eine der wenigen Inseln weltweit ist, die sich komplett autonom versorgen könnte. Ja. Da gibt es Importe und so weiter. Aber wenn es hart auf hart kommt, gibt es hier genügend zu futtern für alle.
Ja. Das sehe ich auch so, gerade Grundnahrungsmittel, die zum Beispiel auch satt machen, sowas wie zum Beispiel Kartoffeln oder Ähnliches, die wachsen ja auch hervorragend, da sind ja so riesig, diese Bauernkartoffeln. Diese Erde ist ja sehr kupferhaltig und mineralhaltig, Kypros ist ja Zypern, das kommt von Kupfer, wegen den Kupferabbaustätten, die es ja gab. Das ist also unheimlich viel. Wir haben allerdings seit letztem Jahr ein bisschen ein Wasserproblem, muss man sagen. Das ist vielleicht auch ein negativer Punkt. Nicht, als wir erzählen ja immer nur tolle Sachen oder so. Es gibt tatsächlich zwei Sachen, die gefallen mir gar nicht. Das ist einmal zum Beispiel dieser ganze Müll, der überall verteilt wird. Dass viele Leute einfach die Sachen so rücksichtslos aus dem Fenster werfen oder auch in die Natur fahren und dort Müll und Sperrmüll abladen, obwohl es hier Greenpoints gibt. Und der Umgang mit Tieren. Durch die Natur, wir hatten das ja so, dass 2018 und 2019 sehr verregnete Winter waren. Sogar der größte Staudamm, der sonst nie voll war, der ist in 2019 das erste Mal seit, keine Ahnung, 35 Jahren wieder übergelaufen. Oh, davon hat Zypern auch noch sehr lange gezerrt. Die Winter dann in 2021 und 2022 waren milder, aber auch mit ein bisschen Regen und Schnee im Trotters. Also das war so halb-halb. Mhm. Im letzten Jahr hatten wir das ja, dass es, glaube ich, nur 6 Tage geregnet hat, im Trotters auch nur 2 oder 3 Tage geschneit und dann quasi alles abgetaut ist, die ganze Skisaison ins Wasser gefallen ist. Und viele der Dämme und Bäche speisen sich ja dann aus dem Schnee, der schmilzt später in den Monaten, irgendwann im März oder April, sodass die Dämme jetzt ein eklatant niedriges Level eigentlich schon vom letzten Jahr hatten. Dieses Jahr ist der Regen auch wieder größtenteils ausgefallen, bis auf wenige Tage.
Obwohl es gerade im Moment bei uns angefangen hat zu regnen.
Bei mir jetzt gerade auch mal ausnahmsweise, aber das ist, glaube ich, auch der 8. oder 9. Tag über diesen Winter. Also,
ja, ich glaube auch.
Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann haben wir das Problem bei euch in der Ecke, war ja dieser Staudamm, der dort ein Leck hat und abgelassen werden musste. Ich glaube, 1,8 Millionen Kubikmeter.
Da ist richtig der viel ist, Wasser ins Meer geflossen, ja.
Ja, der ist eigentlich ja auch dafür da, die ganzen Landwirte dort zu bewässern. Ne? Ja. Ihr habt ja da diese ganzen Bananenplantagen und sowas. Die werden also Probleme haben. Grob, ich habe das so einen Aktionsplan gelesen jetzt die Tage. Die kürzen den Bauern also 50% vom Wasser, nochmal von der Ration vom letzten Jahr, die schon gekürzt war. Viele hatten ja letztes Jahr schon einen Teil ihrer Felder gar nicht mehr benutzt. Also das ist tatsächlich ein Problem, trotz der Entsalzungsanlagen, die wir haben. Aber die schaffen bei den vielen Touristen, die kommen, auch nur 60% des Wasserbedarfs zu decken. Also der Rest muss aus den Dämmen kommen. Die erwarten tatsächlich, dass, wenn das weiter so bleibt, im November die Dämme fast restlos leer sind, die noch Wasser haben.
Okay, dann kann man hoffen, ja. Also Das geht ja vielen Regionen so, auch auf dem europäischen Festland, auch weiter nördlich. Entweder zu viel Wasser in kürzester Zeit oder halt zu wenig dann. Ne? Aber du hast gerade schon angesprochen, Inselfeeling ist hier ja ohne Inselkoller, weil die Insel recht groß ist, die drittgrößte Insel im Mittelmeer. Und es gibt ja nicht nur Sonne und Meer, sondern es gibt auch das Trodosgebirge. Es gibt hier Paphos Forest mit vielen Wandermöglichkeiten. Und man mag es kaum glauben, Berge bis 2000 Meter hoch und Skifahren im Winter ist auch möglich. Ja. Das heißt, morgens Skifahren, nachmittags an Strand und im Meer baden ist kein Problem. Ne? Also ist so für jeden was dabei dann. Ne?
Ja, es ist ja auch sehr weitläufig. Also A, ist es gut, die Insel ist klein genug, dass alles nah beieinander ist. Ich glaube, die weiteste Strecke hier irgendwo, wenn man von Akamas bis nach Ayia Napa durchfährt, sind vielleicht 3 Stunden 20 mit dem Auto, irgendwie 250 Kilometer oder so.
Ist ja alles Autobahn, also das ist ja total easy. Ja.
Auch die Strecke zwischen Paphos und Larnaca, wenn man jetzt mal von Larnaca irgendwo besser fliegen kann oder so, das ist eine Stunde 15 mit dem Auto. Also das ist alles erstmal sehr überschaubar, man kommt gut überall hin. Aber es ist auch groß genug, dass man immer noch was Neues zum Entdecken findet. Also wir haben tatsächlich nach 7 Jahren, dass sogar das im Distrikt Paphos bei uns im Bezirk noch Sachen finden, die wir gar nicht kennen oder gekannt haben oder von anderen irgendwo bekommen, dass es was gibt. Es gibt unheimlich viele tolle Bergklöster, die haben ja hier eine reiche Kultur, das ist ja griechisch-orthodox geprägt, da gibt es auch welche mit ganz tollen Wandmalereien und so weiter. Im Trodosgebirge kann man im Sommer viel wandern, da gibt es Schluchten mit Wasserfällen und so weiter, wo man sich abkühlen kann. Im Winter kann man dort Skifahren, auch im Paphos Forest sehr schön. Es gibt überall Hiking-Trails, auch in den niedrigeren Gebieten. Wir haben bei uns ja auch noch diese Akamas Naturschutz-Halbinsel bei euch da in der Gegend mit diesem Turtle sehr Beach, schön. Lara Beach und sowas. Mhm. Alles auf der Rückseite Blue Lagoon da in Polis. Also es ist sehr
vielseitig. Ja, venezianische Brücken.
Ja, es ist halt unheimlich vielseitig und es gibt wahnsinnig viel zu entdecken, also dass man... Wenn ich das Gefühl habe, gut, dann lebe ich da 2 Jahre, dann habe ich sowieso alles gesehen, dann wird das langweilig, sondern das ist tatsächlich so, dass es immer noch neue Sachen zu entdecken gibt. Es gibt ja auch so viele Beschäftigungen, wenn man möchte. Wir haben ja 2 Kartbahnen, es gibt etliche Minigolfplätze, normale Golfplätze, ich glaube 4 Stück oder sowas allein hier in Paphos. Es gibt überall diese Quad- und Buggy-Verleihs, wo man Touren machen kann.
Ja, sehr empfehlenswert.
Es gibt Exit-Game-Dinger hier, wo man in diesen Räumen so Rätsel löst oder sowas und also was, Bowlingbahn und so. Also es gibt ja viel an Outdoor für den Sommer und auch für den Winter Indoor-Beschäftigungen, die man machen kann. Mit Kindern als Familie, auch für erwachsene Kinder. Wir Männer sind ja auch immer gerne noch ein bisschen bei den verschiedenen Sachen. Also dass man eigentlich sich reichhaltig beschäftigen kann, ohne dass es hier langweilig wird.
Ja, definitiv. Also für mich ein ganz klarer Vorteil, du kannst hier ganzjährig mit dem Fahrrad fahren, ohne meistens nass zu werden und tatsächlich auch fast ganzjährig auch kurz. Also sprich kurzes T-Shirt und kurze Hose. Das ist natürlich schon gigantisch. Also auch wenn im tiefsten Winter ist es hier teilweise dann bis zu 20 Grad warm dann tagsüber dann. Ne? Und was man natürlich nicht vergessen sollte, die ganzen Aktivitäten auf dem Meer oder unter dem Meer.
Ja.
Tauchen gehen, schnorcheln, in Laci ein Motorboot ausleihen oder da auf eins von den Touristenbooten rauf und mal einen kleinen Ausflug machen oder sowas. Das ist natürlich top. Ja,
ja, das ist auch super. Also Wasser mögen wir auch total gerne. Wir machen hier tatsächlich oft von Paphos diese ganzen Ausflugsboote. Das gefällt uns sehr gut. Ansonsten habe ich auch noch so einen, wie heißt das hier, so einen Unterwasserscooter, also hier so einen elektrobetriebenen. Da kann man dann schön mit der Schnorchelmaske rumfahren. Der zieht einen dann eine Stunde durchs Wasser und dann kann man alles abschnorcheln. Man denkt immer, das ist so ganz faul, weil man nicht selber schwimmt. Aber tatsächlich ist das eine ganz schöne Belastung so für die Muskeln und die Arme mit dem Halten.
Genau,
ich habe manchmal mehr Muskelkater, wenn mich das Ding eine halbe Stunde rumzieht, als wenn ich eine halbe Stunde selber schwimme.
Es gibt hier auch Kitesurfer, die sind dann eher Richtung Limassol, Larnaca, weil da mehr Wind ist. Aber also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Dann.
Ja, ich glaube, die Taucher sind auch mehr so in Ayia Napa und Larnaca da in der Gegend. Da gibt es ja diese Unterwasserparks, die angelegt mit diesen Figuren und sowas und Schiffswracken zum Rumtauchen und sowas. Da ist halt für jeden irgendwas bei, man muss halt nur gucken, was man gern mag und dann kann man gucken, wo es das gibt.
Ganz genau, ja. Ja, lass uns mal einen Blick auf die Infrastruktur hier in Zypern werfen. Ja, also Verkehrsanbindung haben wir ja schon kurz angesprochen. Es gibt eine Autobahn zwischen Paphos und Limassol, Larnaca Ayia Napa und natürlich auch zur Hauptstadt nach Nikosia. Wie sieht es sonst aus mit Verkehrsanbindung? Eisenbahn gibt es ja nicht.
Nee. Es gibt noch eine im Bau befindliche Autobahnfortsetzung bis Polis. Die sollte ursprünglich, glaube ich, mal von 24 bis 28 gebaut werden. Sieht aber wohl so aus, als würde das nicht vor 2030 oder 32 werden. Wird also wahrscheinlich wie üblich, so ein bisschen länger dauern. Grundsätzlich die öffentlichen Verkehrsmittel sind in den Städten ganz gut in Larnaca oder Limassol, was so Busse und die Sachen angeht. Ein Paphos, so die direkte Linie zum Beispiel nach Coral Bay, die fährt auch viertelstündig oder sowas. Oder auch hier in der Stadt fahren mehrere Busse etwas öfter. Die Touren irgendwo in die Dörfer oder jetzt rüber nach Polis. Also so die Erkundung der schönen Gegenden ist natürlich mit dem Bus sehr beschwerlich, wenn der da 4 oder 6 Mal am Tag fährt und man da abgesetzt wird und es gibt nur eine Kirche und einen Kiosk zum Angucken und der nächste Bus kommt 4 Stunden später. Dann ist das nicht unbedingt ganz so erfreulich. Also Zypern macht eigentlich am meisten Spaß, wenn man mobil ist, also Auto, Quatsch, Moped, irgendwas hat, womit man dann auch durch die Gegend kommt. Im besten Fall irgendwas mit Allrad, dass man im Winter da im Schnee auch hochburken kann ins Trottos und an die schönsten Strände über diese ganzen Schotterpisten kommt, sodass man da eben auch, sag ich mal so, ein bisschen die Insel genießen kann und das Flair genießen kann und auch wirklich alles auskosten kann. Ansonsten gibt es aber zwischen den Städten Intercity-Busverbindungen, die relativ häufig fahren.
Das auch funktioniert so, auch super, ja, genau.
Ja, ja, Airport-Shuttles zwischen diesen Flughäfen oder so, das geht auch ganz gut, sowas alles. Es gibt durchgehend Taxis. Wir haben hier in Paphos auch für Leute, die kein eigenes Auto haben wollen, sowas wie Ride Now. Das ist so ein Carsharing-Anbieter. Also das gibt es auch mancherorts schon, dass man das nutzen kann.
Und es gibt diese Elektro-Tretscooter zum Ausleihen gibt es auch, ne?
Genau.
Die stehen auch überall rum.
Ja, das ist, ist eben im Prinzip auch alles vorhanden, was man so braucht. Was vielleicht als Infrastruktur auch noch ganz wichtig und interessant ist für die Leute, die so einen Podcast gucken oder hören, ist das Internet, dass man den dann auch gucken oder hören kann. Das ist eigentlich hier relativ gut ausgebaut im Vergleich zu anderswo. Ich habe selber zu Hause, bei uns gibt es Glasfaser, also hier fast im ganzen Stadtbereich von Paphos gibt es schon Glasfaser. Bei uns können wir sogar bis zu 2 Gigabit bekommen. Gibt 2 Hauptanbieter hier, das sind Züter und CableNet, die eigene Netze haben. Es gibt dann noch so ein paar Reseller wie Epic, die eben auch Züterleitungen oder sowas weitervermitteln. Ja. Ich habe bei Züter auch einen Handyvertrag mit diesem All-Inclusive, alles Freipaket für 35 Euro, telefonieren, SMS und unbegrenztem Internet. Das hat tatsächlich fast überall auch 5G-Empfang. Also der ist fast durchgehend überall verfügbar. Wenn ich bei uns an der Lieblings-Beach-Bar sitze am Strand, habe ich dort 960 Mbit Internet tatsächlich. da auf den Dörfern, wo es das mit dem Kabel oder mit dem Glasfaser noch nicht gibt, ist es tatsächlich oft so, dass dann so ein 5G-Router eine Alternative ist. Oder sonst, es gibt auch Anbieter für Richtfunk-Internet. Wir haben zum Beispiel einen guten Anbieter, der Ecotec heißt. Die können auch vielerorts zwischen 50 und 400 Mbit SDSL sogar, also mit gleichem Up- und Downstream, per Wireless anbieten. Und haben auch sehr stabile Services. Also das ist eigentlich gut. Starlink gibt es ja inzwischen auch.
Genau, das ist tatsächlich erstaunlich, diese Richtfunkanbieter. Also wir hatten jahrelang Ecotec, haben jetzt gewechselt vor einem Jahr zu WiFiber und ich habe jetzt 300 Mbit synchron hoch und runter für 45 Euro oder sowas. Ja. Und das funktioniert, egal ob es regnet, schneit, ja gut, schneien nicht, aber ob stürmt oder sonst irgendwas, das funktioniert echt super. Ja. Da frage ich mich immer, warum macht man sowas in Deutschland nicht? Ja, weil das sich gerade für nicht dicht besiedelte Regionen dann anbietet. Dann,
ne? Ja, insbesondere da, wo nicht in der Großstadt die Gebäude alles abschneiden und die Betonplätze stehen, also da, wo eben die weißen Flecken auf der Karte sind und das Internet nicht ankommt, wäre das die perfekte Lösung eigentlich, ja.
Ja, also in dem Kaff, ich habe ja früher in der Nähe von Tübingen gewohnt und da habe ich jetzt vor kurzem gehört, dass die jetzt flächendeckend 35 Megabit bekommen von der Telekom. Keine Ahnung, ja. Also noch nicht mal Glasfaser oder so.
Ja.
Und hier in Peja, also wirklich weit draußen und dann auch in die Berge rauf, liegt inzwischen flächendeckend auch überall Glasfaser. Also,
ja, das ist Wahnsinn, ja.
Ja, sag mal, was macht denn aus deiner Sicht Zypern gerade so als Homebase für Unternehmer besonders attraktiv dann, ne? Was gibt es da für Vorteile für Geschäftsleute auf der Insel?
Bevor wir weitermachen, kurz etwas in eigener Sache. Gefällt dir mein Podcast? Dann hüpf doch schnell rüber zu Apple Podcasts oder Spotify und zeige dem Smartpreneurs Odyssey Podcast ein bisschen Liebe. Bei Apple Podcasts findest du die Bewertungsmöglichkeit in der Sendungsübersicht unter Bewertungen und Rezensionen. Dort kannst du auf 5 Sterne klicken oder wie viel du auch immer dafür geben möchtest. Und als Sahnehäubchen noch auf Rezensieren klicken und ein paar nette Worte hinterlassen. Bei Spotify ist das Bewerten etwas versteckt und momentan auch nur in der mobilen App möglich. Geh in der Sendungsübersicht auf die 3 Punkte und dann auf Show bewerten. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden, bedeutet mir und dem Podcast aber unglaublich viel. Und du kannst es auch für deinen eigenen Vorteil tun. Je mehr und besser der Podcast bewertet wird, desto größer das Interesse zukünftiger Gäste. So ist auch in Zukunft sichergestellt, dass du großartige Inhalte, spannende Interviews und exklusive Insights bekommst. Schon mal ein riesiges Dankeschön im Voraus und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, und falls du noch nicht dabei bist, geh nach dieser Folge am besten gleich auf die Webseite vom Smartpreneurs Odyssey Podcast und melde dich für den Newsletter an. Nur so bist du hautnah dabei und erhältst Insights und Stories, die jeder will, aber nicht jeder bekommt. Ich zähle auf dich. Und jetzt geht's weiter im Text.
Ja, also Zypern hat ein sehr interessantes, unternehmerfreundliches Steuersystem, also eigentlich für Unternehmer und Vermögende. In Zypern ist es so, dass wir eine relativ hohe Einkommenssteuer haben, auch bis 35%, also ähnlich wie in Deutschland. Gut, da sind es 42, aber ist jetzt nicht so der große Unterschied. Das hat aber auch einen Vorteil. In Deutschland gibt es ja beim Wegzug die Falle, wenn man in ein niedrig besteuertes Gebiet zieht. Da gibt es so eine Art abstrakten Vergleich. Da wird angeguckt, bei einem Gehalt von 78.000 Euro, wie viel Steuern bezahlt man denn dann? Mhm. Und wenn das weniger als 66%, also 2/3 von Deutschland ist, zählt das als niedrig besteuertes Gebiet. Zypern liegt da genau 1.200 Euro drüber. Also ganz knapp über der Grenze durch diese progressive Einkommenssteuer. Ja. Die meisten Unternehmer generieren hier aber gar nicht so viel Einkommen. Es ist nämlich so, dass wir hier eine relativ niedrige Körperschaftssteuer haben von aktuell 12,5%. Da wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr Änderungen geben. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn wir etwas tiefer in die Steuern einsteigen. Das Unternehmen bezahlt dann nur diese 12,5% Körperschaftssteuer. Eine Gewerbesteuer, die nochmal dazu kommt, gibt es nicht wie in Deutschland. Hier haben zwar einige Gemeinden sowas wie eine Professional Tax, also ähnlich einer Gewerbesteuer. Das sind aber pauschal 250 Euro am Jahresende und nicht irgendwelche horrenden Prozent. Werte, die man da noch draufrechnen muss, also so, dass man mit diesen 12,5% im Unternehmen bedient ist. Das Unternehmen hier, die sind alle auf Shares-Basis, also auf Aktienbasis, die können Dividenden auszahlen. Und da kommt jetzt der interessante Teil. Es gibt in Zypern eine sogenannte Special Defense Tax, die ist also für den Verteidigungshaushalt und sonstige Ausgaben vom Staat in dem Bereich. Das ist oder war bis jetzt, sind bis jetzt 17% auf Dividenden, 30% auf Zinseinnahmen und 3% nochmal zusätzlich zur Einkommenssteuer auf lokale Mieteinnahmen. Davon wird man als Ausländer mit diesem sogenannten Non-Dom-Status, den die meisten im Zusammenhang mit Zypern dann googeln, für 17 Jahre befreit, wenn man nachweisen kann, dass man in den letzten 20 Jahren weniger als 17 Jahre hier steuerpflichtig war und der Vater kein Zypriote ist, sodass das quasi für die meisten Unternehmer zutrifft, die herkommen. Und tatsächlich auch so ist, dass das auch für Kapitalerträge zählt. Also wenn ich jetzt Aktien von meinem eigenen Unternehmen halte oder von Microsoft oder von Apple, die Dividenden fallen genauso quasi in diesen Kapitalertragstopf rein oder auch der Verkauf von Aktien mit Gewinn, der ist steuerfrei hier in Zypern, sodass diese Sachen alle in Kapitalerträge fallen und man dann eben für 17 Jahre befreit ist. Die Special Defense Tax wurde letztes Jahr schon vergünstigt bei den Zinseinnahmen, dass die auch auf 17% gesunken sind wie die Dividenden von 30. Und wir haben jetzt noch eine laufende Steuerreform ab nächsten Jahr, da wird es auch noch einige Änderungen dazu geben. Sodass wahrscheinlich dieser Steuer auf sowohl Dividenden als auch Zinseinnahmen auf 5% sinkt statt auf 17. Der Non-Dom-Status bleibt weiter bestehen. Also man kann sich als Ausländer sogar von diesen verbleibenden 5% für 17 Jahre befreien. Also äußerst attraktiv. Und das macht die Schere etwas kleiner zwischen dem, was Einheimische bezahlen und wir als Ausländer. Also ich sehe das im Moment als ein positiven Faktor, auch wenn jetzt vielleicht 2,5% die Körperschaftssteuer steigt. Aber haben wir nach den 17 Jahren die Möglichkeit, wirklich noch mit einer Maximallast von 20%, 15 in der Firma und 5 privat, hier zu versteuern und unsere Unternehmen zu führen, was nach wie vor unheimlich toll ist und im EU-Vergleich eigentlich nirgends so gibt. Also das ist eigentlich Phantasialand, Schlaraffenland oder wie auch immer man das nennen will. Also unheimlich attraktiv im internationalen Vergleich dafür, dass wir ein EU-Land sind und zwar Träge mit der EU gibt, die uns auch schützen oder mit der OECD und wir alle Regularien dazu erfüllen. Und das erhöht die Akzeptanz für uns, weil es nicht mehr heißt, ja, die Ausländer, die müssen das alle nicht bezahlen, wir müssen das ganze Geld bezahlen und so weiter. Tatsächlich ist es so, dass wahrscheinlich die meisten Ausländer trotzdem über die Körperschaftssteuer mehr Geld bezahlen als die Einheimischen mit dieser Special Defense Tax. Aber das ist natürlich erstmal der Neid, den man auch schürt. Das ist natürlich unfair. Ja, wenn ein Ausländer was mehr oder besser bekommt, da schimpfen ja in Deutschland auch genug Leute drüber. Das liest man ja jeden Tag in der Zeitung oder hört es irgendwo im Fernsehen oder auf TikTok oder YouTube. Also dass ich glaube, dass das auch die Akzeptanz von uns hier erhöht. Also ich finde das tatsächlich sehr positiv mit diesen Änderungen, die dort kommen sollen. Es gibt noch ein paar kleinere Sachen beim Abschreiben, grüne Sanierung der Häuser und so weiter. Also es wird alles noch im Laufe des Jahres irgendwann zwischen Mai und August ausformuliert und die Gesetze dazu erlassen und verabschiedet. Dann wissen wir auch, was genau auf uns zukommt ab nächstem Jahr. Und das gilt dann aber auch erst ab 2026. Rückwirkend können Sie das ja tatsächlich nicht ändern, sodass man da auch Vorbereitungszeit hat und reagieren kann. Man merkt also, dass sie wirklich versuchen, überall was zurückzugeben, wenn irgendwas auch erhöht wird, was sie erhöhen müssen, um international einfach nicht in irgendwelche schwarze Listen zu fallen. Die Einkommenssteuer zum Beispiel, von der ich eben gesprochen habe, die wird auch abgeändert. Der Sockelfreibetrag, der steigt von 19.500 auf 20.500 und dann gehen die anderen Stufen statt auf 28 bis 30, statt auf 36 bis 40. Und der Spitzensteuersatz greift dann sogar erst ab 80.000 Euro statt ab 60. Das heißt, also sie versuchen irgendwo was zurückzugeben, wenn sie irgendwo was nehmen. Zypern hat nämlich tatsächlich gar kein Steuerproblem oder kein Problem mit dem Steueraufkommen. Zypern ist zwar durch diese Wirtschaftskrisen und die Bankcuts und so weiter noch verschuldet mit, ich glaube, knapp 20 Milliarden Euro, hat allerdings in 2023 fast 680 Millionen Haushaltsüberschuss erzielt und fast 550 Millionen getilgt. Im laufenden Jahr 2024 waren es, glaube ich, 860 Millionen und knapp 600 Millionen Tilgung. Das ist also nicht wie in Deutschland, dass sie eine schwarze Null rausziehen und alles aus dem Fenster schmeißen, sondern tatsächlich versuchen auch Schulden nachhaltig zu reduzieren. Da auch wieder das Gleiche wie mit der Infrastruktur und der Bildung für die jungen Menschen. Also nicht das Land weiter zu verschulden, sondern dort eben auch für Nachhaltigkeit zu sorgen. Das zeichnet sich auch schon aus. Die ersten von diesen ganzen Ratingagenturen haben es von BB auf, ich glaube, AA- oder was das ist, oder A- hochgestuft, also auf die niedrigste A-Stufe. Das heißt, auch die Zinsen sinken jetzt für Zypern bei einer Neuverschuldung oder beim Umschulden oder Neuern. Also dass dort wieder noch mehr Haushaltsspielraum kommt. Also wenn das mit der Wirtschaft hier so gut weiterläuft und jetzt nicht eine Weltwirtschaftskrise ausbricht, die hier alles zusammenfallen lässt, sind die auf einem richtig guten Weg. Das ist wahrscheinlich
schon noch ein schönes Signal dann, ja, genau.
Noch mehr Spielraum auch für Entlastungen gibt, die sie dann geben.
Genau. Lass uns noch mal auf das Thema speziell Unternehmerstandort zurückzukommen. Also mal die finanziellen Aspekte, die steuerlichen Aspekte beiseite gelassen. Aber aus meiner Sicht gibt es ja hier definitiv auch klare Vorteile, hier ein Unternehmen zu gründen. Sei es jetzt von der Rechtsform her, also hier die typische GmbH heißt hier Limited, ist ja eher so britisch orientiert. Aus meiner Sicht, ich war in Deutschland Leidtragender mit einer GmbH und Co. KG, durfte 2 Jahresabschlüsse machen, durfte 2-mal IHK-Beitrag zahlen und so weiter. Es ist hier gefühlt alles irgendwie viel leichter, oder?
Ja, also erstmal kurz, wo du das Wort IHK gesagt hast, also sowas wie IHK, Berufsgenossenschaft und so weiter, GEZ
gibt es nicht. Ne?
Es gibt natürlich Verbände jetzt für Steuerberater oder Architekten oder sowas, wo die dann auch in so einer Kammer hinterlegt sind oder eine Lizenz haben oder für Real Estate Agents oder sowas. Also es ist nicht ganz alles bürokratiefrei. Es gibt auch Lizenzen für Krankenhäuser und du kannst nicht einfach eine Arztklinik aufmachen, wenn du gar kein Arzt bist oder sowas. Ne? Also gewisses Maß an Bürokratie haben wir auch, aber es ist doch im Verhältnis zu Deutschland sehr niedrig. Es ist auch tatsächlich so, dass sie hier nicht so viel kontrollieren. Zypern ist ja eins der wenigen Länder, was ab dem ersten Euro eine Verpflichtung für Unternehmen hat, auch den Abschluss zu auditieren. Das heißt, es gibt hier immer einen Steuerberater und einen Wirtschaftsprüfer, die über die Bilanzen drüber gucken. Dadurch, dass wir ein Vier-Augen-Prinzip haben, prüft der Staat kaum, weil sie davon ausgehen, dass wenn 2 Leute, die eine Lizenz haben, drüber gucken, die nicht riskieren, also dass da keiner grob fahrlässig irgendeine Scheiße reinpackt, die man so nicht abgeben kann. Mhm. Das macht das für dich auch einfacher. Es wird halt sehr wenig geprüft. Das Finanzamt prüft auch bei Ausländern sehr wenig. Meist nur, wenn Ermittlungen aus dem Ausland kommen. Die haben so ihre Pappenheimer, weiß ich nicht, Hotels, wo die ganzen Third Country Nationals arbeiten, Baustellen, weiß ich nicht, Restaurants mit Schwarzarbeit. Sowas kennt man ja ganz viel, dass die nur die Hälfte in die Kasse eingeben und die Mitarbeiter die Hälfte schwarz bezahlen oder sowas. Oder auch die Ärzte, die in der Saison die ganzen Scheine von den Nichtversicherten da irgendwo in die Schublade kriegen, wenn nicht jeder eine Rechnung für seine Versicherung braucht. Da greifen sie also tatsächlich eher zu und versuchen auch stärker zu kontrollieren, als sie das jetzt vielleicht bei irgendeinem fremden Unternehmer machen, der sowieso sein Geld freiwillig hier reinbringt und Steuern zahlt. Das macht es natürlich auch attraktiv.
Der hier auch lebt und Geld ausgibt und so weiter, ja.
Ja, das macht es natürlich auch attraktiv, dass also dieser Overhead, den man hat mit tausend Vorschriften, gar nicht so stattfindet. Auch viele EU-Sachen, die werden hier sehr halbherzig umgesetzt, spät oder gar nicht. Oder es gibt irgendwo in die Kurse in der...
Darf mal kurz, ich würde nicht halbherzig sagen, sondern zypriotisch, ja.
Ja, eben so Zigar, erstmal langsam. Genau. Ein Ding, wo das zum Beispiel gar nicht so gut ist, ist das Flaschenpfand, was hier seit 12 oder 14 Jahren fehlt, was eigentlich vorgeschrieben ist. Dadurch eben auch der Müll, über den ich vorhin gesprochen habe, wo man sich dann aufregt, dass eben alles so hingeschmissen wird. Ähnlich war es ja bei dem Tütenpfand. Als ich kam 2017, gab es das noch gar nicht. Das wurde erst Ende 18 oder Anfang 19 eingeführt mit diesen 6 Cent für die Plastiktüten oder was man da bezahlen muss. Das sind Sachen, die werden hier doch sehr stiefväterlich behandelt. Manchmal ist es auch so, dass die hier halt deutlich mehr nach Common Sense gucken, also das, was wir gesunden Menschenverstand nennen. Mhm. Die trauen sich dann auch nicht, andere zu belästigen, weil die denen einen Vogel zeigen. Also das ist nicht so wie in Deutschland, ja, da ist eine Vorschrift, da muss man sich dran halten, sondern
alle sagen, nicken brav, ja, genau.
Die Vorschrift, die ist Müll, da hält sich dann eben einfach keiner dran. Und dann ist es eben oft so, dass du in Nikosia irgendwo eine Behörde hast, da sitzt einer im Büro, das ist dann der EU-Beauftragte für die Überwachung von irgendwas. Der sitzt da aber und dreht Däumchen und macht nichts, weil er Angst hat, dass er dem eine Schlange in den Briefkasten stecken, wenn er die ärgert oder seine Kinder in der Schule gemobbt werden von den anderen. Also dass das eben zum Teil auch ein bisschen zwangfreier ist als dort. Aber um jetzt nochmal auf die Unternehmen an sich zurückzukommen und die Unternehmensführung, ist es tatsächlich so, dass es ein paar Fristen gibt. Also wenn man zum Beispiel seine Mehrwertsteuer, die Watt abgibt und man ist nur einen Tag über der Deadline, kommen da 10% Zuschlag zu. Oder es gibt Strafen für dieses Transparenzregister, wenn man nicht meldet, wer da letztendlich wirtschaftlich berechtigt ist. Da gibt es Strafen von bis zu 100 Euro am Tag, maximal 20.000 Euro pro Jahr. Also ein paar Sachen muss man einfach gucken, dass man die gut erledigt, so wie das im Prinzip dann auch gemacht werden soll. Aber wenn man die Sachen regelmäßig beim Steuerberater abgibt, die kümmern sich auch um alles und die schicken einem auch Erinnerungen, wenn irgendwas fällig ist, sodass man genug Zeit hat zum reagieren. Wenn man alles abgibt und alles pünktlich bezahlt, lassen die einen hier komplett in Ruhe und man kann sich wirklich so 100% auf sein Geschäft fokussieren. Und es ist eben auch so, dass wir durch dieses geschäftsleutefreundliche Umfeld und dieses Firmenumfeld viele Firmen haben, die ihre ganzen Standorte hier verlegen. Also man kann sich tatsächlich auch hier ganz viel an Know-how einkaufen oder eben auch Sachen outsourcen an andere Unternehmer, die eben genau das machen, was man gerade braucht. Also es ist ja immer schnell irgendwer zu finden, statt dass man jetzt in Deutschland einen Spezialisten suchen muss, weil die Kunden Deutsch sprechen oder so, sondern man kann hier im Umfeld einfach auch in dem unternehmerfreundlichen Umfeld ganz viele Kooperationen machen, findet dann Leute, die einem die Website machen oder weiß ich nicht, die Texte schreiben, die Verkaufssachen machen, die Videos schneiden oder ähnliches. Also es gibt eigentlich fast alles vor Ort und man kann ja auf einem kurzen Weg mit den Leuten sitzen, sprechen, was fertig machen und dann kann das jeder sogar remote für den anderen arbeiten. Also das Netzwerk hier ist unheimlich groß. Wenn man irgendwas braucht, bekommt man immer relativ schnell Hilfe. Dadurch, dass hier jeder jeden so ein bisschen kennt, also irgendwie alle miteinander verbandelt oder vernetzt sind, wenn man irgendwo an der richtigen Stelle fragt, kriegt man garantiert oder findet irgendwen, der einen Kontakt hat. Also selbst wenn ich hier nur 10 Leute kenne und ich frage alle 10 Leute, kennst du sowas? Irgendwer davon wird irgendwen kennen, der das kennt von irgendwoher. Das ist auch unheimlich unternehmerfreundlich, dass man das so eng beisammen hat. Vor allem sind die Leute ja auch untereinander hilfsbereit. Also ich hab das schon gesehen, dass bei Stammtischen 3 Amazon-Seller nebeneinander saßen und sich unterhalten haben, wo sie die Werbung schalten, welche Begriffe gut laufen, was sie ausgeschmissen haben, dass sie sich gegenseitig helfen und Tipps geben. Wenn ich in Deutschland bei so Unternehmerstammtischen war, dann haben die nebeneinander gesessen und gesagt, ja, mein Monatsumsatz das, mein Werbebudget das. Also haben versucht, sich so zu messen, wer jetzt der bessere, tollere ist, so Ellbogenmentalität mäßig. Und hier greifen sich alle so irgendwie gefühlt ein bisschen unter die Hände. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf als Unternehmer. wenn man schnell ehrliche Hilfe ohne Hintergedanken angeboten bekommt, wenn man irgendwas braucht, das ist auch sehr viel wert.
Mitarbeiter einzustellen ist auch einfacher, ne?
Ja. Also,
und günstiger von Nebenkosten her.
Ja.
Wie sieht's da aus? Also
Nebenkosten? Grundsätzlich haben wir hier diese Social Insurance Gebühren, das führt man alles an die Social Insurance ab. Es gibt ja auch nur eine Krankenkasse, also du hast hier nicht mit dem Wulst, dass ein Mitarbeiter bei der TK, bei der IKK und sonst wo ist und du in der Lohnbuchhaltung 10 Überweisungen nach irgendwo machen musst und wenn irgendwo ein Cent fehlt, wird das Konto gepfändet. Sondern es gibt ja einmal staatlich das GESI-System, wo alle reinzahlen, was die gesetzliche Versicherung ist. Insgesamt sind die Nebenkosten für Sozialversicherung, Rentenversicherung, diesen Pflegefonds und die Krankenkasse alles zusammen 26,85%. Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil schon beides zusammen. Dem Arbeitnehmer werden davon 11,4% abgezogen. Das heißt, auch das Netto ist hier deutlich höher. Sprich, wenn du ein Einkommen von 20.000 Euro brutto hast oder von 24.000 Euro brutto, 2.000 Euro im Monat, bleiben dem Mitarbeiter da 1.750 Euro von übrig. Ja, nicht wie in Deutschland, dass der mit 1.300 Euro nach Hause kommt.
Ja, genau. Und dann sind, glaube ich, auch die Mitarbeiterrechte ein Ticken anders ausgelegt, so dass es auch ein bisschen arbeitgeberfreundlich ist, oder?
Ja. Also arbeitnehmerfreundlich sind hier in Zypern auf jeden Fall die Feiertage. Das gefällt uns aber auch sehr gut. Wir machen dann auch immer frei, wenn lokale Feiertage sind. Das sind doch sehr viele, auch durch die orthodoxen und kirchlichen Feiertage. Die Urlaubszeiten sind, glaube ich, auch ganz gut im europäischen Schnitt, den die Arbeitnehmer hier haben. Ansonsten ist es halt natürlich so, dass im Wesentlichen, abgesehen jetzt von grober Ausbeutung und so weiter, hier ähnlich dem britischen Commonwealth Law by Contract gilt, also das, was du vereinbarst mit dem Mitarbeiter und in den Vertrag schreibst, gilt. Abgesehen halt von so rechtlichen Sachen, du kannst dich reinschreiben, ich bezahle deine Sozialversicherung nicht. Das musst du selber zahlen. Also so Sachen gehen natürlich nicht. Also es gibt schon so einen gewissen Grundschutz, aber es ist auch so, dass man Probezeiten locker vereinbaren kann, dass man ohne Probleme fristlos kündigen kann. Es gibt große Bereiche, wo es auch Gewerkschaften gibt, aber in der Regel haben wir jetzt keine Flächenverträge für alle Metallfirmen oder sowas. Das gibt es von einzelnen Großunternehmen oder die Behörden im Wesentlichen, wo das passiert mit den Streiks. Eigentlich sind die meisten Streiks sogar in den staatlichen Behörden, was Beamten und Bedienstete angeht und gar nicht so in den normalen Gewerken, wie man das jetzt in Deutschland kennt. Das macht es natürlich auch einfacher oder du darfst auch einen Mitarbeiter entlassen, den du vor oder nach einem anderen eingestellt hast, also nur weil jetzt einer 2 Jahre im Betrieb ist und der andere erst 1 Jahr, ist das nicht so, dass du den Neuen, der jetzt Gutes rausschmeißen musst und den Alten nicht mehr los wirst. Das ist natürlich in Deutschland sehr oft ein Problem. Ja. Das ist ja deutlich einfacher.
Und du findest hier auch gute Fachkräfte, die erstaunlich gut ausgebildet sind und die von allen möglichen Ländern herkommen, Indien, Libanon, Ukraine, keine Ahnung was.
Also gerade durch den Ukraine-Krieg haben wir ja einen Riesenzuzug hier auch an gut ausgebildeten Ukrainern gehabt. Es haben ja viele ukrainische IT-Firmen ihren kompletten Hauptstandort hierher verlegt, irgendwo nach Nikosia, nach Limassol oder so, und haben dann die Mitarbeiter alle quasi mit hier rüber gesiedelt. Alle Ukraine-Flüchtlinge haben ja sofort eine Arbeitserlaubnis mit diesem Kriegsvisum bekommen. Das heißt, sie durften dann auch sofort arbeiten. Das sind alles hochbezahlte Jobs, wo der Staat gut an der Sozialversicherung, auch an der Einkommenssteuer verdient, an den Firmen gut verdient. Also ist natürlich sehr interessant. Es gibt auch viele Unternehmen, die zum Beispiel jetzt nach dem Brexit aus Großbritannien herkommen, weil sie den EU-Zugang nicht mehr haben und hier Standorte aufmachen oder die ganze Firma verlegen. Das ist natürlich für die Firmen auch sehr attraktiv. Wenn bei den Mitarbeitern so viel vom Gehalt übrig bleibt, ist das viel einfacher, Fachkräfte einzustellen. Wenn ich hier jemandem 100.000 Euro gebe und bei dem bleiben 78 übrig, ist das natürlich für den attraktiver, als in Deutschland für 150 arbeiten zu gehen, wo auch nur 75 übrig bleiben. Mit viel höheren Lebenskosten und so weiter und noch dem Ganzen, was dazugehört. Sodass das eben insgesamt, also auch dieses Gesamtpaket, das hier einfach so attraktiv macht, ob es jetzt für Unternehmen oder auch für Fachkräfte ist, für spezielle Fachkräfte, die jetzt mehr als 100.000 Euro pro Jahr verdienen. Gibt es auch noch eine Spezialität mit diesem Non-Dom-Status, den die Geschäftsleute oder die Investoren nutzen, um diese Dividendensteuer zu senken. Man kann auch die Einkommenssteuer für die erste Beschäftigung für inzwischen, früher waren es mal nur 3 bis 5 Jahre, für inzwischen 5 bis 10 Jahre kann man die Einkommenssteuer halbieren. Das heißt, man zahlt dann in dem Spitzensteuersatz statt 35 nur 17,5%. Da wir ja unten die Freigrenzen haben, ist man da bei einem 100.000 Euro Gehalt anstatt bei 23.000 Euro irgendwie bei 11.500 Euro Einkommenssteuer. Mit den 11.000 Euro Abzügen bleiben da also irgendwie um die 78.000 bis 80.000 Euro übrig von so einem 100.000 Euro Gehalt. Ja. Ne? Das ist,
Und die größeren Firmen, die bieten auch zukünftigen Mitarbeitern, also die gehen aktiv auf Sourcing, auch in Deutschland und sonst wo. Und die bieten attraktive Relocation Packages an. Das heißt so mit Heimflügen, Wohnungssuche vor Ort, Unterstützung beim Yellow Slip und was weiß ich was alles dann. Ne?
Also, ja, das gibt es tatsächlich. Spannend, also es gibt viel so im Customer Support und in diesen Callcentern, vor allem in Lanaka gibt es ein, zwei große Firmen. Die meisten halten das dann zwar nicht allzu lange aus und suchen sich danach dann irgendwas anderes, aber zum Herkommen ist das erstmal so für den ersten Step, um das billig geregelt zu bekommen. Oft sehr gut. Die Arbeit muss man dann halt natürlich mögen, das muss man sich angucken. Das wird tatsächlich auch oft genutzt und das ist so, dass die denen tatsächlich Flüge herbezahlen. Wenn die gewisse Umsatzziele erreichen, kriegen die bis zu 3 Heimflüge im Jahr bezahlt. Die haben hier schöne Wohnungen irgendwo in der Nähe von der Hafenpromenade, wo die dann ein Zimmer bekommen. Also oft ist das dann nicht eine eigene Wohnung, aber dann kriegt jeder Mitarbeiter ein Zimmer in so einem 2- oder 3-Bedroom-Apartment erstmal zum Ankommen.
Im Start ist das super, ja, genau.
Zur Arbeit können, das ist sehr attraktiv. Ja, und auch viele andere Firmen geben halt Incentives. Das ist natürlich gut. Du kannst dem Mitarbeiter hier auch eine Wohnung bezahlen. Mhm. Dann kannst du die Wohnung bei dir von der Steuer absetzen und der muss das selber versteuern mit der Einkommenssteuer. Solche Sachen sind eben auch möglich oder dass die einen Dienstwagen bekommen oder ähnliches, das ist nicht unüblich.
Und was ganz wichtig ist, ist natürlich als Unternehmer, der im deutschsprachigen Raum zum Beispiel oder innerhalb von der EU Geschäfte macht, Zypern ist natürlich auch in der EU und dadurch haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Rechnungen über Reverse Charge zu stellen und so ganz einfach mit Kunden im ganzen EU-Raum abzurechnen. Ja, also das ist natürlich ein Riesenvorteil, als wenn ich jetzt mein Unternehmen in Georgien oder eine US-LLC oder sonst irgendwas aufmache.
Ja, das ist tatsächlich so. Die Republik Zypern ist ja Vollmitglied in der EU. Das war tatsächlich auch was ich erst während der Recherche gelernt habe. Ich hatte das auch erst so als griechische Insel im Kopf, wo ich das zum ersten Mal gehört habe und habe dann tatsächlich festgestellt, dass er eigentlich ein ganz eigenständiger Staat ist. Vollmitglied in der EU. Wo wir nicht drin sind, ist im Schengen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, was da die Unterscheidung ist. Da gibt es nämlich auch noch was Tolles für Unternehmer. Genau. Und dadurch kann man natürlich in der ganzen EU am Waren- und Dienstleistungsverkehr teilnehmen. Es gibt ja die Niederlassungs- und Handelsfreizügigkeit in allen Ländern. Man kann auch über eine Erori-Nummer hier in Zypern als Dropshipping-Anbieter zum Beispiel Ware aus China oder Ähnliches importieren und dann zur Fulfillment bei Amazon liefern lassen oder auch direkt an Kunden, sodass man vollen Marktzugang hat, eine Importnummer hat, die Importtax hier alles regeln kann. Wenn man in mehreren Ländern verkauft, kann man hier das USS nutzen, um die Mehrwertsteuer in den einzelnen Ländern abzuführen. Wenn man im Dienstleistungsbereich ist, wie du sagst, schreibt man grenzüberschreitend die Rechnung Reverse Charge, wenn der Kunde eine Mehrwertsteuernummer hat und auch registriert ist, sodass man Netto-Rechnungen schreibt. Das hat auch noch einen Vorteil, wenn man hier Unternehmensausgaben mit Mehrwertsteuer hat, also wenn man hier einen Laptop kauft, vielleicht mit dem Auto zum Computermarkt oder sonstiges fährt und da Benzin und Teile von der Automiete absetzt, den Steuerberater, den man bezahlt, den Anwalt, irgendwelche Dienstleister, die Stromrechnung, das Internet, was hier so alles in die Betriebskosten reinfällt, kann man sich die Mehrwertsteuer erstatten lassen. Wenn man also keine mehrwertsteuerpflichtigen Einnahmen hat, selber, um das zu verrechnen, bekommt man das sogar am Ende wieder zurückerstattet von den Ausgaben. Das ist gerade von den Leuten, die ausschließlich deutsche Kunden haben, natürlich auch sehr interessant, dass man eben bei den Anschaffungen eigentlich quasi nur den Nettowert rechnen muss und die Mehrwertsteuer eben komplett erstattet bekommt. Und man hat eben, wie gesagt, auch die ganze Freizügigkeit in der ganzen EU-Niederlassung zu eröffnen, auch Tochterfirmen zu eröffnen. Man kann jetzt zum Beispiel mit der Limited auch eine deutsche GmbH als Tochterfirma eröffnen, wenn man noch einen Standort in Deutschland haben will, dass da Mitarbeiter und Kunden setzen, die man anstellt, sodass man nicht Gefahr läuft, dass die zyprische Limited dort eine Betriebsstätte auslöst. Die Firma muss dann natürlich in Deutschland ganz normal Steuern zahlen, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, die Mitarbeiter alle normal versteuern, aber die Gewinne können dann in den ersten 2 Jahren mit dieser EU-Mutter-Tochter-Richtlinie für 5% hier nach Zypern abfließen und im dritten Jahr für 0%, also das ist auch noch ein wesentlicher Vorteil. Wenn man in irgendeinem EU-Staat ist, kann man in jedem beliebigen anderen EU-Staat A, Direktgeschäfte machen und B, auch Tochterfirmen gründen und von solchen Regnung zum Beispiel Gebrauch machen. Für die meisten, die Dienstleister sind, macht es natürlich mehr Sinn, wenn sie direkt hier über die Limited abrechnen, sodass sie nicht in Deutschland die hohen Steuern da nochmal in der Tochterfirma haben. Also für die meisten Unternehmer ist das hier sehr smart. Oder auch, wie du sagst, die meisten Dienstleister. Dann sind wir von ein bisschen abgekommen, nochmal von den Rechtsformen. Hier in Zypern gibt es auch sowas wie ein Self-Employment, das was also in Deutschland die Selbstständigkeit ist. Oder wo man es mit ein bisschen Haftung haben möchte, auch die LP, das ist eine Personengesellschaft. Die funktionieren allerdings beide mit Zypern nicht sehr gut. Zypern hat ja, wie gesagt, die hohe Einkommenssteuer und Personengesellschaften haben ja immer das, dass sie im Unternehmen keine Steuer zahlen, aber beim Eigentümer Steuerpflicht generieren, sodass man hier eben in der Steuerlast bis zu 35% ist. Beim Self-Employment muss man sich auch noch vorher in der Sozialversicherung registrieren. Das heißt, man zahlt dann pro Euro 20,6% für Sozialversicherung und Krankenkasse schon ab dem ersten Euro. In der Spitze ist man dann also mit 20,6 plus 35 irgendwo bei 55 und, also weit höher als in Deutschland über dem Spitzensteuersatz. Und dann macht es gar keinen Sinn, herzukommen. Deswegen ist es auch für die meisten Unternehmer so, dass das gar nicht in Frage kommt, irgendwie sowas anzumelden, Kleingewerbe oder Ähnliches, sondern gleich die Limited.
Gleich die Limited, ja.
Die Sozialversicherung hier, die ist auch relativ unverschämt. Die verlangt im Quartal 700 Euro Vorauszahlung, unabhängig davon, wie viel man verdient, damit die kleinen Unternehmer nicht alles ausgeben und das nicht bezahlen können am Jahresende. Das heißt, man ist da bei 2.800 Euro Vorauszahlung im Jahr. Die Buchhaltungskosten für die Limited hier, die sind in der Regel günstiger, wenn man gar nicht so viele Rechnungen schreibt. Also die liegen sogar unter dem Betrag noch drunter für Buchhaltung, Bilanzierung, Lohnbuchhaltung und so weiter und so fort. Sodass tatsächlich für die meisten eigentlich nur die Limited in Frage kommt. Ich sag mal so, wenn man unter 25.000 Euro im Jahr verdient und das auch erstmal nicht erhöht, weil man jetzt nur einen Auftraggeber hat und da Rechnungen schreibt und vielleicht der Partner genug verdient, dann kann sowas natürlich im Einzelfall Sinn machen, dass man sagt, man steigt auf so eine Lösung um. Aber für die meisten, die wirklich schon ein bisschen Geld verdienen, mit einem laufenden Geschäft oder einer gut funktionierenden Geschäftsidee herkommen und auch noch wachsen wollen oder lieber mehr Geld verdienen wollen,
dann bist du gleich bei der Limited dann.
Immer die Limited der Königsweg,
Was ich auch ganz spannend finde, ist also dieser ganze buchhalterische Aufwand ist hier von seitens des Unternehmers auch wesentlich geringer, ja. Also im Prinzip kann ich hier mehr oder weniger einen digitalen Schuhkarton am Monatsende an den Steuerberater geben und sagen, mach hier so, bildlich gesprochen. Ja. Macht natürlich nicht Sinn, aber ich kann auch ganz viele Sachen absetzen und habe zum Beispiel auch hier so ein Konto, wo ich Entertainment-Kosten drauf buchen kann dann, ne?
Ja, das ist tatsächlich hier relativ entspannt. Also die Finanzämter hier sind etwas locker, was das angeht. Das hat, wie gesagt, zum einen damit zu tun, dass schon der Steuerberater und der Wirtschaftsprüfer das gegengeprüft haben. B auch damit, dass sie versuchen, den Leuten nicht so auf den Geist zu gehen. Diese Entertainment-Position, die du ansprichst, ist tatsächlich sehr lustig. In Deutschland gibt es ja sowas wie Bewirtungsquittungen und so weiter. Dann muss man schreiben, wer bei dem Essen war, über was gesprochen wurde und so weiter. Sowas gibt es hier alles nicht. Der Staat hat das einfach ganz smart gelöst. Der hat gesagt, du kannst abgeben, was du möchtest, ob es mit dem Geschäft zu tun hat oder nicht. Also du kannst deinem Lieblingsgeschäftspartner eine Playstation kaufen oder mit deiner Frau einen Yachtcharter machen und sagen, das war ein Betriebsausflug. Oder du kannst Schnapsflaschen für deine Lieblingsgeschäftspartner kaufen und die alle in deine Poolbar räumen. Das prüft keiner nach. Also du musst keinen Nachweis erbringen, wo das denn dann auch hingegangen ist oder das abschreiben. Dafür ist das beschränkt auf 1% vom Umsatz. Also du hast eine Fessel dran, je mehr Geld du verdienst, umso mehr kannst du ausgeben. Das ist tatsächlich nicht viel. Wenn du bei 100.000 Euro im Jahr nur 1.000 Euro absetzen kannst, geht auch nicht viel verloren. Aber die haben diese ganzen Schwachsinnssachen, wie das muss ein Mitarbeiter prüfen, da müssen Formulare rausgefüllt werden. Also all dieser Bürokratiewulst ist einfach weg. Du weißt halt genau, wie viel du reinlegen kannst und wie viel nicht. Und dafür kannst du dann auch wirklich im Prinzip total betriebsfremde Sachen da einfach machen.
Die Buggy-Tour.
Genau.
Kumpel. Ja, das ist natürlich auch wirklich nicht zu unterschätzen, auch was es gedanklich mit einem macht, ja, dass man nicht im Dauerstress ist, oh, ich muss jetzt hier über Elster meine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und ich muss hier mit LexOffice alles rum und num buchen und keine Ahnung was, ja.
Also ja, das macht ja tatsächlich alles der Steuerberater. Ich bin tatsächlich noch oldschool. Ich schicke also am 2. des Monats, sobald die Bankauszüge vom Vormonat in der Bank verfügbar sind, eine E-Mail an den Steuerberater, schicke ihm alle Ausgangsrechnungen, alle Eingangsrechnungen und den Businesskontoauszug, sodass sie gucken können, ob irgendwas fehlt oder irgendwas zu viel ist. Die fragen dann auch regelmäßig nach, hallo, hier fehlt der Tankbeleg vom, da hast du doch mit der Karte bezahlt oder Ja, guck mal, da ist Geld eingegangen, wo ist denn die Rechnung? Also dann kann man das im Prinzip noch nachreichen bis zur Wannabrechnung, sodass dann auch alles erfasst und drin ist. Wenn man das möchte, gibt es natürlich moderne Softwarelösungen, so wie dieses Tidybooks.cy oder CYBooks oder QuickBooks. Also es gibt auch Lösungen für Leute, die lieber mit einer Software arbeiten, das mit der App scannen wollen oder sonst was. Dann kann sich der Steuerberater das rausziehen. Mit manchen Banken funktionieren die auch schon automatisch mit einem Abgleich, dass sich der Steuerberater das dann da auch über den Account den Auszug rauslegen kann. Wenn nicht, kann man es auch, wie du sagst, Prinzip digitaler Schuhkarton machen. Einfach iCloud Drive, Google Drive, mit was auch immer man arbeitet. Ordner rein 2025, 26, Monatsordner rein Januar, Februar, März. Mhm. Packt man da alles rein und die ziehen sich das selber raus. Dann muss man nur am 1. oder 2. des Monats dran denken, dass man den Kontoauszug vom Vormonat da reinpackt. Wenn man ein bisschen Übersicht braucht, kann man einfach quartalsweise beim Steuerberater kurz Bescheid sagen, wenn die so eine Wattabrechnung fertig haben. Schickt mir mal bitte so ein Financial Statement und ein Profit und Loss, dass man mal weiß, was überhaupt los ist in der Firma, mit dem Gewinn ist da, was steht da so überhaupt alles drin. Das Gewinn ist ja auch wichtig, wenn man Dividenden auszahlen will. Typische Firmen dürfen ja nur Dividenden ausschütten, wenn sie auch Gewinne haben. Das heißt, die Gewinnhöhe, die nach all diesen Ausgaben, die man da noch mit reingestopft hat, ist ja auch ausschlaggebend dafür, was man sich dann noch privat als Dividende ausschüttet. Das ist ja so, dass wir hier meist unterjährig sogar Dividendenausschüttungen machen. Dadurch, dass wir diese hohe Einkommenssteuer haben, macht man ja das Gehalt als Direktor in der eigenen Firma sehr niedrig, sodass man unter dieser Freigrenze von 19.500 Euro bleibt. Und dann kann man halt monatlich oder quartalsweise Dividenden entnehmen und sich regelmäßig aus diesen Gewinnausschüttungen eben das zusätzliche Geld holen, was man braucht. Bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich in den Unternehmen wenig Geld belasse. Eigentlich habe ich Liquidität für 2 bis 3 Monate auf dem Konto und ansonsten nehme ich alles raus. Das Geld, was man dann steuerfrei oder steuergünstiger privat entnommen hat, kann man dann investieren, anlegen und weiterverwenden und vermehren. Wenn man also nicht in betriebliches Wachstum alles reinsteckt, sondern im Prinzip aus diesen laufenden Erträgen das Geld rausnimmt für sich selber, dann macht man das so. Wenn nicht, kann man es auch im Betrieb belassen. Das ist vielleicht auch noch zu der Steuerreform. Bis jetzt war es so, dass man spätestens 3 Jahre nach Entstehen von einem Gewinn 70% davon ausschütten musste, zumindest auf dem Papier. Ganz einfach, damit die Zyklopen dieser Special Defense Tax nicht umgehen, die es gibt. Das wird auch abgeschafft mit der Steuerreform. Wenn man also Geld im Unternehmen belässt und weiter investiert, muss man das nicht mehr zwangsweise ausschütten.
Also gibt es keine zwangsweisen Dividendenauszahlungen mehr?
Nein.
Okay. Ah ja. Ja, spannend. Okay. Und du hast vorhin mal angesprochen, dass Zypern ja momentan nicht im Schengen-Raum ist. Aber dass darüber diskutiert wird, ob nicht Zypern dem Schengen-Raum beitritt. Was hat es denn damit auf sich? Außer, dass man den Personalausweis bei der Einreise zeigen muss.
Ja, also es gibt ja tatsächlich 2 Länder, die in der EU Vollmitglied sind, aber nicht im Schengen. Das ist einmal Irland und einmal Zypern. Das liegt daran, dass es diese Grenze, die keine Grenze ist, zwischen Nord- und Südirland gibt, mit dieser Spaltung dort und dem Konflikt. Und eben auch in Zypern die Demarkationslinie zwischen Nord- und Südzypern, die keiner Grenze nennt, weil es nicht geteilt ist und deswegen auch nicht so heißen darf. Ja. Eine umlaufende Grenze, die auch geschützt werden kann, ist aber Voraussetzung, um im Schengen teilzunehmen. Deswegen ist das so, dass die beiden Länder da aktuell nicht mit drin sind. Ansonsten gibt es halt natürlich verschiedene andere Sachen, sowas wie diesen digitalen Austausch, diese ganzen Kontrollen an der Grenze, Biometrik und so weiter bei Ausländern, die kommen. Zypern hat also alles erfüllt, was man fürs Schengen brauchen würde, um daran teilnehmen zu können und das auch in Gespräche, um in dieses Schengen reinzukommen. Die Frage ist jetzt, ob sich die Schengen-Staaten darauf einigen können, dass Zypern trotz dieser Demarkationslinie überhaupt da reinkommen darf und soll. Das ist natürlich die Frage, ob das passiert oder nicht. Also erstmal haben sie tatsächlich selber alles vorbereitet, um das realisieren zu können. Praktisch wissen wir tatsächlich noch nicht, ob es dann auch funktioniert oder nicht. Und ob es dieses Jahr funktioniert oder in einem Jahr oder 2 oder wie auch immer. Die ganze EU und das Ausland bemüht sich ja im Moment, dieses Zypern-Problem jetzt letztendlich zu lösen und auf Gespräche zu drängen und die Türkei zu drängen. Ich selber sehe da eher keine Bewegung, solange der Erdogan noch im Amt ist und die Strippen zieht. Der nimmt das ja auch immer außenpolitisch so als Pfand im Wahlkampf. Er der starke Türke und sie geben nicht auf und sie kämpfen um das Gas und so weiter und was weiß ich nicht was alles. Sodass da, glaube ich, zu viel politische Spannung drin ist, als dass wir schnell eine Lösung bekommen. Davon ist halt die Frage, ob sich das Schengen sagt, okay, gut, die haben da, weiß ich nicht, UN-Sicherheitstruppen. Eigentlich ist das ja wie eine Grenze. Da gibt es Checkpoints mit einem Passscan und so weiter. Wir erlauben das. Es gibt ja auch andere Grenzen, die sind durchlässig, obwohl dort Grenzen sind oder Grenzzäune, da kommen auch massig Leute über die Grenzen irgendwie nachts oder sonst wann, wenn da halt keiner aufpasst oder steht. Also von daher ist halt die Frage, wie locker da oder wie strikt der Umgang ist, das wird sich dann entscheiden. Aktuell gibt es tatsächlich noch eine Gruppe, die das ausnutzt, dass hier kein Schengen ist und das auch sehr gut findet. Es gibt nämlich einige digitale Nomaden aus Drittländern, also zum Beispiel aus Georgien oder aus Thailand oder anderswo. Die machen dann sowas wie, ich glaube, das nennt sich digitale Nomadenschaukel, dass sie zum Beispiel zwischen Zypern und Griechenland pendeln. Dann machen sie nämlich immer das Schengen-Visa für 3 Monate in Griechenland. Dann machen sie das Nicht-Schengen-Visa in Zypern für 3 Monate, also immer für 90 Tage. Von hier machen sie dann zum Beispiel Italien oder auch wieder Griechenland. Manchmal ist es auch so, dass sich dann 2 zusammentun und beide 2 Wohnungen mieten, wo beide einen Mietvertrag stellen, einmal in Zypern und einmal in Griechenland. Und dann tauschen die einfach die 90 Tage, wer dann wo wohnt, und teilen sich diese beiden Wohnungen so auf. Also, dass sie quasi in diesem Schaukelprinzip maximal 90 Tage quasi immer zwischen den Ländern hin und her wechseln. Das und ist natürlich auch
faktisch immer in der EU sind dann, ne?
Genau, damit sind sie die ganze Zeit in der EU und können hier rumreisen und sich aufhalten und haben dadurch, dass das eine Schengen ist und das andere nicht, die Möglichkeit eben nicht immer in ihr Heimatland zurück zu müssen, ausreisen zu müssen, zu warten und nach 180 Tagen wieder herzukommen, sondern wir können einfach pendeln. Das würde natürlich wegfallen, wenn Zypern nicht mehr oder Zypern dann ins Schengen reinkommt. Die Frage ist halt, wie viele Leute das betrifft und ob das wirklich schlimm ist oder ob eben dieses Schengen besser ist. Andererseits ist es ja auch so, dadurch, dass wir nicht im Schengen sind, ist es ja auch so, dass zum Beispiel viele Flüchtlinge, die mit falschen Bedingungen hergelockt werden, mit Versprechen, in die EU weiterreisen zu können oder so, hier dann eben festsitzen und nicht mehr weiterkommen. Viele von denen, die lassen sich dann wieder freiwillig in die Heimatländer zurückfliegen. Die hätten es natürlich deutlich einfacher, wenn es Schengen gäbe, wobei es natürlich auch schwierig ist, in so ein Flugzeug oder in ein Schiff einzusteigen, wenn man sich ja vorher nicht registriert hat.
Wir sind immer noch auf einer Insel, ja, genau.
Ja, ist halt nach wie vor ein spannendes Thema, ob dadurch was besser oder weniger gut wird, für welche Schichten sich was ändert und für welche nicht. Also insgesamt muss ich sagen, mir ist es eigentlich gar nicht wichtig, ob wir ins Schengen kommen oder nicht. Mit dem EU-Pass kann ich ja eh sowieso überall hinreisen. Ich kenne jetzt auch nicht von Stammtischen oder Ähnlichem viele Leute, wo ich weiß, dass sie hier diese Schaukel nutzen und dass es sonst für die schlimm wäre, nicht in der EU zu bleiben. Die kommen ja auch, weiß ich nicht, wenn man jetzt mit Spanien so einen Hüpp macht, einfach mal 3 Monate nach Marokko oder so. Das machen ja auch viele zwischen Marokko und Spanien, das gleiche Spiel. Also da gibt es wahrscheinlich auch noch anderswo Möglichkeiten, das ausnutzen zu können oder zwischen Irland und Festland oder sowas. Also ich glaube nicht, dass das großartig jetzt einen Schaden für das Image von Zypern hätte oder auch vielen Leuten eben so ein Leben nicht mehr ermöglichen würde oder die zwingen würde, nach Hause zu kehren.
Ja, denke ich auch. Ja, okay. Ich schaue mal ein bisschen auf die Uhr. Vielleicht zum Abschluss so, welche Tipps hast du denn für jemanden, der darüber nachdenkt, nach Zypern auszuwandern und hier ein Unternehmen zu gründen?
Grundsätzlich würde ich auf jeden Fall erstmal herkommen und mir Zypern angucken. Also zumindest mal 2 Wochen Urlaub machen und die Insel erkunden. Um erstmal zu gucken, gefällt einem das überhaupt und könnte man sich vorstellen, länger hier zu bleiben. B, auch um zu gucken, wo es dann vielleicht hingehen soll, also dass man schon so ein bisschen eine Region kennt, wo man hin will. Ganz wichtig ist, dass man seinen Status in Deutschland klärt, also was ist da noch, hat man dort Unternehmen, die unter eine Wegzugssteuer fallen, hat man ein laufendes Business mit Kundenstamm, was vielleicht auch ohne GmbH oder AG unter eine Entstrickung oder Funktionsverlagerung fällt. Wie ist das mit Immobilienbesitz, was passiert, wenn man das dort lässt und vermietet mit der beschränkten Steuerpflicht, das frisst nämlich mit der Progression die Preisgrenzen auf und das Einkommen hier dort, das ist also auch oft sehr steuerungünstig, das heißt also, das Wichtigste, wenn man den Schritt geht, ist tatsächlich das ordentliche Auflösen in Deutschland, da können wir sehr viele Tipps geben, auf was man drauf achten muss und oder auch eine Kanzlei für internationales Steuerrecht empfehlen, wenn tatsächlich noch irgendwie ein größeres Unternehmen oder sowas dort ist, was man nicht abstoßen oder auflösen möchte. Das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt als hier. Hier zum Beispiel helfen wir auch Auswanderern, die herkommen, bei allem, was das so angeht, ob es jetzt die Ausländerbehörde ist, Migration Office, dieser Yellow Slip, die private Steuernummer, das Non-Dom-Status, Firmengründung, auch die steuerliche Betreuung, diese Sachen, alles, ob es jetzt Firma, privat, was auch immer ist. Also bei so Sachen unterstützen wir. Im Raum Paphos tatsächlich können wir auch bei der Wohnungssuche unterstützen oder bei der Haussuche. Wir haben eine eigene Maklerabteilung für Vermietung und Verkauf von Immobilien für den ganzen Distrikt Paphos, also Paphos, Polis, Laci, Agakas, bei euch Kochel, Bay Pia, als was zum Bundesland Paphos gehört. Wenn man jetzt woanders sich das aussucht, müsste man den Teil mit der Wohnungssuche oder Haussuche selber erledigen. Die restliche Betreuung bei allen Dienstleistungen bieten wir insoweit an, wobei natürlich auch das Netzwerk hier in Paphos viel größer ist, wenn man hier Fragen hat für deutschsprachige Ärzte, wissen wir, wer das ist und wo der ist, wo man dann hingehen kann. Oder wenn man mal einen deutschen Handwerker braucht oder einen Kfz-Meister oder sowas, der irgendwas ordentlich macht oder beim Auto mal mitgucken kommt. Also solche Sachen, die unterstützen wir eben auch mit, wenn man hier ankommen will, dass man nirgends hingeht, wo es überteuert ist. Ansonsten, wenn man irgendwo Sachen angeboten bekommt, aufpassen. Alles, was irgendwo was mit Fast Track heißt, mit geht schnell, Yellow Slip in 5 Tagen, keine Ahnung, Termin beim Bürgermeister und so weiter. Also alles, was irgendeine schnelle Lösung verspricht, ist meist Abzocke. Da zahlt man dann irgendwelche teuren VIP-Pakete oder so. Ich habe gehört, in der Anaka gibt es sogar jemanden, der VIP-Pakete für 16.900 Euro zum Auswandern verkauft. Bei uns ist man so roundabout bei 3.000 Euro für die Firma und privat. Also da gibt es wirklich von bis aus ein bisschen aufpassen, mal rumfragen, wo andere Leute waren, wo man sich wohlfühlt, dass man einfach guckt, dass man nicht abgezockt wird. Das ist leider tatsächlich so, dass gerade bei den deutschsprachigen Anbietern und gerade auch in dem Gefälle Larnaca nach Paphos doch einige schwarze Schafe auf dem Markt sind, insbesondere da im Bereich Larnaca. Da muss man sehr vorsichtig sein und da sollte man halt wirklich gucken. Tatsächlich braucht man ja irgendwen, wo das sympathisch ist und man zurechtkommt. Also es muss nicht jeder zu uns kommen und wir wollen auch gar nicht jeden Kunden haben, wenn es irgendwie nicht so zwischenmenschlich passt. Grundsätzlich ist das ja auch was man aus dem Bauch heraus macht und sich wohlfühlen muss, wenn man hier ankommt und so einen Schritt geht. Von daher sollte man sich einfach ein bisschen umgucken, nicht aus dem Ausland irgendwas buchen, weil man Panik hat, das muss jetzt schnell gehen oder so.
Lieber auch die Haussuche vor Ort lieber ist alles, doch nicht zu ersetzen.
Genau, ganz in Ruhe alles gucken, ja. Das Einzige, wo es wirklich Sinn macht, irgendwas hinzuziehen, dass es schnell klappt, ist, dass man in Deutschland alles auflöst, sich abmeldet und ausreist vor dem 31.12. in dem Jahr, wo man wechseln will. Es ist nämlich so, dass Deutschland unter anderem im Jahr des Wegzuges noch das Recht hat, bis zum 31.12. das Welteinkommen zu besteuern. Das betrifft zum Beispiel auch Dividenden aus der zyprischen Limited oder Kapitalerträge. Das heißt, wenn man dann schnell mal im März hier rüberkommt und im April seine Aktien alle mit Gewinn verkauft, erhält der deutsche Staat tatsächlich noch die Hände auf am Jahresende. Oder wenn man sich dann unterjährig schon jeden Monat Dividenden ausschüttet, da gibt es auch Tricks, wir helfen dabei. Dann kann man zum Beispiel ein Darlehen entnehmen und das dann im nächsten Jahr mit einer Dividende zurückzahlen oder so. Also man kann jetzt jederzeit auch unterjährig wechseln, aber man sollte dann eben aufpassen, dass man auch solche Sachen eben mitbeachtet. Die meisten Anbieter hier, die sagen, ja, kann ich dir die Firma gründen, kannst du machen, weil die gar nicht wissen, was man in Deutschland gucken muss oder dass es da vielleicht eine Wegzugsbesteuerung gibt, wenn die Limited hier schon Einnahmen generiert oder so. Und es ist auch oft so, wenn man Empfehlungen kriegt und die Leute sagen, ja, ich bin mit dem und dem gekommen, bei uns war alles gut, dann sind die mit einem gekommen und wissen aus ihrer persönlichen Erfahrung ein was. Und die wissen nicht, wie gut war der, wie teuer war das bei anderen und so weiter. Wir haben bei uns mehrere Kanzleien unter Vertrag, die alle zu unserer Preisliste arbeiten, sowohl bei den Anwälten als auch bei den Steuerberatern. Wir haben überall dafür, wir nehmen Beratungshonorar von den Kunden, dass die uns bezahlen. Wir haben also überall günstige Preise ausgehandelt. Das ist zum Beispiel so, wenn man zu unserer Anwaltskanzlei selber als Fremder eine E-Mail hinschickt und sagt, was kostet die Firmengründung bei euch? Schreiben die zurück 1.700 Euro. Wenn man über uns dorthin geht, kostet das 1.300 Euro. Also das ist eigentlich unser Beratungshonorar schon als Ersparnis mit abgegolten und man hat einen Rundum-Service in deutscher Sprache und eine Komplettbetreuung dafür für den gleichen Preis. Also das sind ja so Sachen, wo man ein bisschen gucken muss, was dann wie funktioniert. Das ist ja so, dass man doch ein gutes Englisch spricht, aber es ist oft sehr mühselig, wenn man den Anwalt alles fragen muss. Der hat ja nicht nur einen Kunden, sondern viele Kunden. Dann dauert das vielleicht mal mit den Antworten. Bei Zyprioten ist das ja oft so, du kennst das wahrscheinlich, wenn du einen Handwerker oder sonst was suchst, dass da 2 Wochen keiner ans Telefon geht oder er auf einmal eine E-Mail nach 10 Tagen zurückkommt oder so. Da haben wir halt natürlich schon den Service, dass alles schnell und gut klappt. Ansonsten muss halt jeder gucken, wo er sich selber wohlfühlt. Also erstmal das Wichtigste ist eigentlich so die Location auf der Insel. Wo will ich hin? Was gefällt mir? Das ist auch nicht in Stein gegossen. Also erstmal muss man nur reinfüllen, was man will. Es gibt ja meist diese Einjahresmietverträge bei den Immobilien, sodass man da einfach guckt, dass das so ein bisschen, weiß ich nicht, ich wollte eine Palme vorm Haus, ich wollte eine Meersicht oder ich wollte am Strand, was auch immer, dass das so ein bisschen hinhaut. Wahrscheinlich nach 3 Monaten, wenn man hier ist, ist alles ganz anders, als man sich vorgestellt hat. Und dann ist man ganz froh, wenn man nochmal wechseln kann.
Definitiv, ja, genau. Ja. Und ich meine, Fallstricke und Fehlerquellen gibt es zuhauf. Ja. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man hier tatsächlich jemanden hat, der Experte ist und der quasi One-Stop-Shopping anbietet, ja, und auch zu fairen Konditionen. Also kann ich nur unterschreiben, aus eigener Erfahrung. Wie tritt man denn am besten mit dir in Kontakt?
Das Einfachste, mit uns in Kontakt zu treten, ist tatsächlich entweder über E-Mail oder über die Website oder es gibt auch so ein Calendly-Link, wo man gleich Termine buchen kann. Mhm. Das würde ich dir zur Verfügung stellen, dass du das vielleicht hier drunter
Shownotes, ja.
Mhm. verlinken kannst, dass da diese ganzen Shorts drin sind. Wir können da auch was für die Immobilienwebsite oder für die internationale Krankenversicherung. Wir bieten sogar eine Autovermietung hier auf Zypern an. Also ihr könnt euch quasi, wenn ihr herkommen wollt, zum Zypern angucken, schon ein Mietauto bei uns organisieren, um von A nach B zu fahren und euch alles anzugucken oder auch um mit der Firma später eins dauerhaft langfristig zu mieten und das vielleicht als Betriebsabgabe dann auszusetzen, wenn man ein Dienstauto braucht. Sowas bieten wir eben auch an. Also das ist halt meistens so, dass wir durchgehend gebucht sind, dadurch, dass wir so günstige Preise haben und einen relativ guten Ruf und Leumund auch, dass viele Leute über Empfehlungen zu uns kommen, sodass man nicht immer gleich, weiß ich nicht, am nächsten Tag einen Termin findet. Manchmal muss man sich tatsächlich 3-4 Tage gedulden, bis da was frei ist für einen Zoom-Call oder auch ein Office-Termin. In der Betreuung hinterher haben wir genug Kapazitäten. Wir haben insgesamt 9 Leute bei uns im Büro in Festanstellungen in den verschiedenen Abteilungen. Also das funktioniert dann gut, wenn man einmal in dem System drin ist. Die Zeit für die Erstgespräche, die ist oft manchmal ein bisschen beschränkt. Und ansonsten kann man sich auch viel informieren. Ich habe einen YouTube-Kanal, da sind sehr viele interessante Videos für Erotikmodels, über die Steuerreform und solche Sachen. Also man kann vorher schon mal ein bisschen gucken. Da kriegt man auch ein Gefühl für den anderen so ein bisschen, wenn man sieht, wie der spricht, was der erzählt und so weiter. Also, da kann man sich selber schon mal viele Informationen ziehen, sodass man dann bei dem Gespräch ganz gezielt noch sagen kann, was sind die eigenen Herausforderungen. Also ich habe da noch eine Firma oder nicht oder weiß ich nicht. Ich habe ein Pferd, das muss mit, hatten wir dem letzten mit 3 Pferden bei einer Familie und 3 Schweinen. Weiß ich nicht, wir haben Kinder, wie ist das mit internationalen Schulen oder nicht. Also sich da noch mal so ein paar Detailinfos zu holen, was wirklich wichtig ist. Oder ein Feintiming eben zum Übersetzen, also wann kann ich frühestens hier was mieten und eine Firma gründen, wenn ich mich in Deutschland abmelde, um einen fließenden Übergang zu haben? Oder komme ich lieber her und gründe dann? Wie lange dauert das dann, dass ich die Firma fertig habe und auch Rechnung schreiben kann? Solche Sachen eben, also wenn da noch Details sind oder sowas, das können wir immer vorab alles besprechen. Und wie gesagt, dann können wir quasi alles in Empfang nehmen, wenn es im Distrikt Paphos ist, hier mit Abholung zur Wohnungsbesichtigung bis zur Mietvertragsunterschrift, bis was gefunden ist. Und dann kümmern wir uns auch um alle anderen Sachen, Termin buchen für diesen Yellow Slip Firmengründung, die ganzen Anmeldungen beim Steuerberater und so weiter. Da kümmern wir uns alles und mit dem Beratungshonorar, was bei uns in dem Angebot mit drin ist, also dieses Begleithonorar, ist ein unbegrenzter Frageservice drin. Das heißt, die Leute können uns unbegrenzt E-Mails schreiben, unbegrenzt auf diese Zoom-Calls buchen. Das ist eine Pauschale, das lohnt sich mal mehr und mal weniger. Wir stehen dann wirklich bei allem zur Seite, was das Ankommen hier angeht.
Jeder, der über diesen Podcast, über diese Folge auf dich zukommt, der ist fällig, mit dem trinken wir dann noch ein Keo zusammen. Dann, ne?
Ja,
Keo ist das einheimische Bier dann. Ne? Meinhard, vielen lieben Dank. Das war wirklich super informativ.
Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich für das tolle Gespräch. War sehr angenehm mit dir. Hat mich auch gefreut, dass wir hier ein bisschen was zu beitragen können auf diesem Smartpreneurs. Und deshalb passt das, glaube ich, ganz gut. Da ist das vielleicht für viele interessant und bietet dann hoffentlich auch ein Mehrwert, was ich hier so ein bisschen an Insights bieten konnte. Und wie gesagt, ansonsten kann sich gerne jeder, der das hört oder sieht, bei uns melden.
Genau, wir sehen uns auf der Insel.
Ja, so machen wir das. Bis dahin, ciao.
Jamas.
Klasse, dass du bis zum Ende dabei bist. Das war's mit dem Smartpreneurs Odyssey Podcast. Noch mehr inspirierende Einblicke und praktische Tipps, die es uns nirgends gibt, findest du im Smartpreneurs Odyssey Newsletter. Wie fandest du die Folge? Teile gerne deine Gedanken, Feedback und Fragen. Du kannst mit mir über Social Media direkt per E-Mail oder über Voice Message Kontakt aufnehmen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Dein Input ist mir wirklich wichtig und ich freue mich riesig über deine Rückmeldung. Tausend Dank, dass du heute dabei warst. Sei gespannt und bleib dran für mehr Insights und spannende Geschichten. Neue Folgen gibt's immer Montag früh. Am besten, du folgst dem Podcast in der Podcast-App deiner Wahl, damit du nichts verpasst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Alle Links dazu findest du immer in den Shownotes und auf meiner Webseite unter smartpreneursodyssey.com. Bis zum nächsten Mal.